Wer schon einmal bei einem Theaterstück war oder schon mal irgendwie gesehen hat, der weiß, dass meistens, bevor das Theaterstück beginnt, große Vorhänge die Bühne verdecken. Und erst wenn es wirklich losgeht, dann gehen die Vorhänge zur Seite und dann fängt es an. Oder beim Kino dann, weiß ich nicht, dann ist ja so ein bisschen zu und dann geht es ein bisschen weiter auf, das Licht geht aus. Also dann passiert etwas, wo es wirklich beginnt. Und wisst ihr, so ähnlich ist es mit Weihnachten. Was meine ich damit? Nun, die Geschichte von Jesu Geburt, wie die Engel zu Maria kamen, wie sie schwanger geworden ist, wie Josef mit ihr nach Bethlehem reiste, wie sie dort Jesus geboren hat, wie er in einem Stall war, die Hirten kamen und so weiter. Das ist wie, als ob die Vorhänge aufgehen und die Menschen sehen können, diese Geschichte von Weihnachten ganz praktisch. Die Frage ist, was war davor? Wenn es begonnen hat auf der Erde, als Jesus geboren wurde, was war davor? Ich meine, hinter der Bühne sind ja immer irgendwelche Vorbereitungen. Irgendwas wird gemacht, vorbereitet, damit es beginnen kann. Wie war es bei der Weihnachtsgeschichte? Oder beginnt sie einfach mit der Geburt und es gab gar nichts davor? Nun, um das zu sehen, müssen wir gewissermaßen hinter die Kulissen blicken von Weihnachten, könnte man sagen. Wir müssen hinter die Vorhänge blicken, die das Verdecken vor uns. Und das Schöne ist, die Bibel, sie macht genau das. An einigen Stellen der Bibel gibt sie uns einen Einblick hinter die Kulissen von Weihnachten, vor der Geschichte. Sie gibt uns einen Einblick in die Ewigkeit und wie die Weihnachtsgeschichte dann letztendlich ihren Lauf genommen hat. Und ihr dürft gerne mit mir schon einmal Philipper Kapitel 2 aufschlagen. Philipper Kapitel 2, Verse 5 bis 11. Und solange ihr den Text aufschlagt, will ich ein paar Sachen zum Kontext sagen. Worum geht es hier eigentlich? Eigentlich schreibt Paulus hier den Philippern und ruft sie dazu auf, dass sie in Demut und in Liebe miteinander umgehen sollen. Er sagt, sie sollen den anderen höher achten als sich selbst. Und dann gibt er ihnen ein Bild, ein Vorbild, dem sie nachahmen können in dieser Einstellung. Nämlich sich den anderen höher achten als sich selbst. Und wisst ihr, was sehr interessant ist an der Textstelle? Eigentlich ist der Hauptpunkt von Paulus ist, dass die Philipper sich gegenseitig lieben sollen, Demut haben sollen, den anderen höher achten sollen. Und es ist sehr interessant, dass, wenn man Weihnachten so ein bisschen anguckt, selbst viele Filme, weihnachtliche Filme, so ein bisschen mit diesen, typischerweise wird es beschrieben in den Filmen, als der Geist von Weihnachten gefüllt sind, oder? So ein bisschen, ja, da ist irgendein, weiß nicht, so ein störriger alter Mann, der, weiß nicht, will nichts, gibt nichts. Und dann irgendwie durch den Film lernt er es, so anderen was zu geben. Und dann kommt so dieser Geist von Weihnachten auf, oder? Es ist sehr interessant, dass dieser Gedanke von jemanden anderen höher achten, selbst in unserer sündigen Welt, heute in der Welt, in einigen Filmen gezeigt wird. Und das Interessante ist, obwohl sie das sogar als Pointe im Film darstellen, wissen sie gar nicht, woher das eigentlich kommt. Es kommt nämlich genau, könnte man sagen, von unserer Stelle aus Philippa. Das ist ein gutes Prinzip, was eigentlich in dem Film mitgegeben wird. Aber es hat seinen Ursprung da, wo Weihnachten begann. Nämlich bei Jesus Christus und wie er sich demütigte. Wie er bereit war zu geben, anstatt zu nehmen. Und deswegen wollen wir genau hingucken, wo es begann. Wollen wir hinter die Kulissen blicken, zurückblicken in die Ewigkeit, könnte man sagen, in den Himmel blicken und schauen, was war vorher und wie hat die Weihnachtsgeschichte dann eigentlich ihren Lauf begonnen. Philipper, Kapitel 2, Verse 5 bis 11. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Predigtitel für heute, habe ich schon genannt, ist ein Blick hinter die Kulissen von Weihnachten. Und ich will, dass wir uns diese Stelle in drei Punkten gemeinsam anschauen. Erstens wollen wir uns anschauen, wie Jesus auf dem göttlichen Thron herrschte. Zweitens wollen wir sehen, wie er in völliger Erniedrigung diente. Und drittens, wie er letztendlich über alles erhöht wurde. Und heute ist gewissermaßen wie eine Achterbahn. Wir beginnen ganz oben, gehen nach unten und gehen wieder nach oben. Das sehen wir nämlich in Philippa, wie ein V. Und so lasst uns beginnen mit dem ersten Punkt. Jesus herrschte auf göttlichen Thron. Das ist das, was wir bekommen, wenn wir einen Blick hinter die Kulissen von Weihnachten wagen. Ich lese nochmal Vers 5 mit uns. Vers 5 heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Paulus beginnt damit, dass er die Philipper dazu auffordert, die gleiche Gesinnung zu haben wie Jesus Christus. Das bedeutet, einfach gesagt, so viel, dass ihr denken, worauf sie bedacht sind, was sie wollen, verlangen, nach sich sehnen, dasselbe sein soll, was auch Christus geprägt hat, wonach er sich gesehnt hat, was in seinem Sinn war. Und beobachtet hier ein sehr kleines, aber richtig wichtiges Wort. Er sagt, diese Gesinnung sei in euch. Ihr sollt so gesinnt sein. Ach so, das steht hier gar nicht in der Schlachter. Ich habe mit der Elberfelder gearbeitet. Ja, in der Elberfelder gibt es die Präposition, so ist eigentlich, die Gesinnung soll in euch sein. In euch sein. Ja? Achso, mein. Ja. Also, und das ist sehr interessant, dass er so formuliert, dass es in uns sein soll. Warum erwähne ich das? Warum ist das so wichtig? Nun, weil Paulus die Philipper nicht einfach dazu auffordern will, irgendwie äußerlich den Anschein zu machen, als ob sie so eine Gesinnung haben. Äußerlich irgendwie ranzumachen an sie wie so ein Anzug und so rumzulaufen. Nein, er will, dass wirklich ihr Denken geprägt ist, dass ihr Herz, dass ihr Inneres dasselbe Verlangen hat, dieselbe Gesinnung wie Jesus Christus. Paulus, er will nicht einfach, dass die Philipper wie mit christlicher Farbe bemalt sind. Wenn ihr hier die Wände anguckt, wenn man sie bemalt mit einer anderen Farbe, von außen sieht es schön aus, aber die Wände eigentlich da ganz hinten sind immer noch Beton, bleiben Beton. Aber das will Paulus nicht, dass wir einfach mit Farbe uns übermalen und gucken, wie es schön von außen aussieht. Nein, er will, dass das Innere verändert wird. Dass das Innere so gesinnt ist, wie Christus es auch ist. Es ist ein kleines Wort, dieses In, aber es macht diesen riesigen Unterschied zwischen gekünstelt und aufrichtig. Zwischen geheuchelt und echt. Und Paulus, wie will er uns dazu führen, dass wir dieselbe Gesinnung haben? Nun, indem er uns die Gesinnung von Christus wie ein unglaubliches Bild vor Augen führt. Er zeigt jetzt in den nächsten Versen, wie Christus gesinnt war. Was hat ihn ausgemacht? Was war der Kern von ihm? Und das beantwortet er jetzt ab Vers 6. Und er beginnt die Geschichte, könnte man sagen, von Christus damit zu erzählen, dass er mit uns sich in den Himmel teleportiert. Ab Vers 6 befinden wir uns, könnte man sagen, mit Jesus Christus im Himmel und sehen, was im Himmel in Ewigkeit passiert ist, bevor dem Weihnachten begonnen hat, bevor die Krippe und alles kam. Vers 6. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Paulus erblickt weit zurück, bevor Jesus geboren würde, und gibt uns diesen Einblick in den Himmel. Und wir sehen, dort ist Jesus schon. Und beobachtet hier eine wichtige Wahrheit, die wir dadurch lernen können. Jesus ist nicht erst durch seine Geburt an Weihnachten entstanden, geworden, gekommen das erste Mal. Geworden das erste Mal, dass er angefangen zu existieren. Nein, er war schon immer da. Hier heißt es, dass er als er Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt. Schon vorher war Jesus Christus da. Er wird beschrieben. Und genau das will uns Paulus sagen. Jesus Christus war schon immer. Und ganz besonders, er ist Gott. Schaut mal, er sagt, der, als er in der Gestalt Gottes war, und dann später, nicht wie ein Raub festhielt, wem? Gott gleich zu sein. Was Paulus in Vers 6 deutlich machen will, ist die Göttlichkeit von Jesus. Er war nicht einfach ein Mensch, wir werden sehen, dass er erst später Mensch geworden ist, das heißt, er konnte gar kein Mensch sein vorher. Aber was Paulus hier beschreiben will, ist, dass Jesus von Ewigkeit her wahrer Gott war. Er saß auf dem himmlischen Thron. Er hat regiert. Er war Gott gleich, dem Vater gleich. Die zweite Person der Dreieinigkeit. Er will das ganz klarstellen. Und interessanterweise, er versucht das nicht irgendwie zu belegen. Warum das so ist, er legt es einfach als ein Fakt dar. Christus ist Gott. Er herrschte immer auf dem Thron von Ewigkeit her. Aber das Zweite, was hier mit Gestalt beschrieben wird, das Wort Gestalt, ist, denke ich, noch ein bisschen was mehr als einfach nur, dass er sagen will, dass er Gott war. Sondern er will, denke ich, auch sagen, dass er göttlich eine göttliche Erscheinungsform hatte. Was meine ich damit? Was heißt das? Ich will zwei Bibelstellen mit euch kurz lesen, damit ihr ein bisschen versteht, was ich meine. Er war nicht nur Gott, er hatte auch die göttliche Erscheinungsform. Die erste Bibelstelle lesen wir in Matthäus Kapitel 17, Vers 2. Matthäus Kapitel 17, Vers 2. Das ist der Moment, wo Jesus drei seiner Jünger mit auf den hohen Berg nimmt und dann dort verklärt wird. Wisst ihr eigentlich, was verklärt bedeutet? Nein? Verwandelt. Verklärt ist nicht anders als verwandelt. Und auf diesem Berg verwandelt sich seine Gestalt. Das ist interessant, ist dasselbe Wort, was Paulus hier verwendet. Also hier ist das Substantiv Morphe und da wird Metamorphose, also wenn ihr das Wort kennt, Verwandlung. Also Raupe wird zum Schmetterling. Und das ist das, was hier passiert ist auf dem Berg der Verklärung. Jesus wurde verwandelt, seine Erscheinungsform hat sich verändert. Nicht sein Wesen einfach, seine Erscheinungsform. Und dort heißt es in Matthäus Kapitel 17, Vers 2, und er wurde, Jesus, vor ihnen, vor den Jüngern, verklärt, verändert. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. In einem Moment hier auf der Erde hat Jesus den Schleier seiner göttlichen Herrlichkeit zurückgenommen. Und auf einmal hat sich seine Erscheinungsform verändert. Seine göttliche Herrlichkeit hat er jetzt ausstrahlen lassen. Und das hat Paulus im Kopf, wenn er sagt, der in der Gestalt Gottes war. Es war nicht einfach so, dass ich bin Gott und das war's, sondern er hatte auch diese Herrlichkeit und sie ließ er strahlen. Die Engel beteten an, sie sahen diese Herrlichkeit von ihm. Dieses Bild will uns Paulus geben von Christus. Er war auf dem Thron als Gott. Und er hatte göttliche Herrlichkeit, die er sichtbar überall ausstrahlte. die seine Majestät und Größe sichtbar machte. Und eine zweite Bibelstelle, die nochmal das betont, dass mit seinem Kommen auf die Erde diese bestimmte Herrlichkeit er verschleiert hat, könnte man sagen, sehen wir in Johannes Kapitel 17, Vers 5. Johannes Kapitel 17, Vers 5. Dort betet Jesus Christus selber zum Vater und dort sagt er Folgendes im Gebet. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, jetzt, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus spricht genau das an. Bevor er auf die Welt kam, hatte er eine bestimmte Herrlichkeit, die, als er auf die Erde kam, verschleiert wurde. Er hat sie nicht in dem Sinne verloren, er war Gott, aber er hat sie nicht sichtbar gezeigt. Und das war eine Erniedrigung. Und das hat Paulus im Kopf. Genau davon redet Paulus, wenn er von diesem göttlichen Thron redet, wo Jesus Christus war und saß. Er strahlte diese ganze Pracht aus, dass er Gott war, wie erhaben er war. Und wisst ihr, wir können es uns eigentlich gar nicht vorstellen und verstehen, was es bedeutet, wenn es heißt, als er in der Gestalt Gottes war. Wir können es wirklich nicht verstehen. Es ist unmöglich. Wir müssten Gott selbst sein, um zu verstehen, wie erhaben er war, was das bedeutete, seine Herrlichkeit zu haben. So erhaben war Christus. Das ist das Bild vor Weihnachten. Er saß auf dem Thron mit ewiger Herrlichkeit. Und obwohl er auf diesem Thron saß, gekleidet mit Herrlichkeit, schaut mal, was der Text dann weiter sagt. Er hielt es nicht für ein Raub fest, Gott gleich zu sein. Obwohl er das alles besaß, ihn hat es nichts gemangelt. Er brauchte nichts anderes. Hat er es nicht festgehalten, in diesem Zustand zu bleiben, könnte man sagen. Er hat nicht einfach wie ein kleines Kind gesagt, nein, 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 ich werde nichts abgeben, den Thron werde ich nie verlassen. Nein, der Vers will uns sagen, er hat es nicht festgehalten, als ob es Diebesgut, Raubgut war und er es bis zum Tod festhielt, das ist mein Thron, ich gehe hier nicht runter, meine Herrlichkeit werde ich nicht weggeben. Nein. Es war nicht so, dass er am Thron festhielt. Im Gegenteil, es heißt, er hielt es nicht wie ein Krampf fest. Wisst ihr, das ist genau das Gegenteil von dem, wie die Könige der Erde sind. Sie halten immer daran fest, wenn wir in die Geschichte gucken. Aber er als König, schon bevor er auf der Erde war, das ist unglaublich interessant, hat er nicht daran festgehalten. Haltet euch das mal vor Augen. Jesus, er ist nicht erst demütig geworden, als er auf die Erde kam. Das ist ein großer Irrtum. Jesus hat nicht Demut gelernt, indem er auf die Erde kam. Er war in Ewigkeit demütig und deswegen kam er auf die Erde. Weil in Ewigkeit, Herr, hielt er es nicht fest, Gott gleich zu sein. Das ist das, was ihn ausmacht. Es war nicht etwas Neues, was er zu sich bekommen hat. Und das ist ein Einblick, den Paulus uns hier gibt. Noch bevor ein Kind geboren wurde, saß Jesus als Gott auf dem ewigen Thron und strahlte mit ganzer Pracht die Herrlichkeit aus. Ein unglaublich hohes Bild, oder? Der demütige Christus auf dem Thron, bereits in Ewigkeit. Und gerade sind wir in den Höhen des Himmels und jetzt in den nächsten Versen begeben wir uns in die Tiefen der Demut, in die Tiefen der Erniedrigung. Er war so hoch erhaben Und er ist so tief gegangen. Wisst ihr, genauso wenig wir verstehen können, wie hoch Jesus war, genauso wenig werden wir verstehen, wie niedrig Jesus eigentlich geworden ist. Und jetzt begeben wir uns dorthin, in Punkt 2. Jesus diente in völliger Erniedrigung. Jesus diente in völliger Erniedrigung. Ich lese mit uns Vers 7. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Statt festzuhalten an der Gestalt Gottes, entäußert er sich, heißt es hier. Wörtlich, er entleerte sich. Oder andere Übersetzungen sagen es, er freier, er machte sich zu nichts. Und hier ist es sehr wichtig, wenn wir die Verse lesen, zu verstehen, was bedeutet es, wenn es heißt, Christus entäußerte sich oder machte sich zu nichts, entleerte sich. Es gibt nämlich einige Leute und Theologen, die sagen, dass diese Bibelstelle zeigt, dass Jesus seine Gottheit abgelegt hatte oder bestimmte Eigenschaften seiner Gottheit weggelegt hatte. Das ist nicht das, was Paulus hier sagen will. Christus hat bei seiner Menschwerdung, als er sich entäußerte, nicht etwas abgelegt von seinen Eigenschaften, sondern vielmehr hat er etwas dazu bekommen. Sehr interessant, oder? Das, was Paulus mit entäußern meint, ist, dass er etwas dazu bekommt. Für uns ein bisschen widersprüchlich, oder? Aber tatsächlich, sobald man Gott etwas hinzufügt, was passiert? Eine Erniedrigung. Sobald er das Menschsein dazu bekam, was passierte? Eine unglaubliche Erniedrigung. Es kam nichts für ihn dazu in Herrlichkeit. Im Gegenteil. Christus ist Mensch geworden, hat sich entäußert. Und Paulus verrät uns, könnte man sagen, in zwei Sachen, wie er sich entäußert hat. Der Vers sagt es selbst. Sondern er entäußerte sich selbst, man könnte schon fast sagen, nahm die Gestalt eines Knechtes an, das erste, und zweitens, und wurde wie die Menschen. Und genau das ist bei der Geburt Jesu passiert. Erstens, Jesus wurde Mensch. Und ich habe vorhin schon erwähnt, als er Mensch wurde, verschleierte er dann zum einen seine göttliche Herrlichkeit, die er hatte, auf die Erde gekommen ist, die er beim Thron ewiglich ausstrahlte. Aber es ist nicht nur das, sondern zweitens, schaut mal, der Text sagt, dass er Knecht wurde. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Jesus, er wurde nicht einfach nur Mensch, und der höchste König hier auf Erden. Die Königsfamilie hineingeboren, der Herrscher über allem. Nein. Die zweite Sache, die Paulus sagt, er wurde Mensch, aber in seinem Leben als Mensch, er wurde Knecht. Er wurde ein Sklave. Jesus, er kam nicht, um irgendwo zu regieren, um irgendwo zu befehlen. Er kam, um zu dienen. Das ist das, was Paulus sagen will. Jesus kam als Knecht. Er kam in arme Verhältnisse, aber auch sein ganzes Leben, könnte man sagen, war von einer Sache geprägt, wenn man die Evangelien liest. Dein ganzes Leben lang hat er den Menschen gedient. Jedes Kapitel im Evangelium, du liest, was hat er gemacht? Gedient, gedient, gedient. Er kam als Knecht auf die Erde. Egal wen, egal was, egal wie niedrig, Jesus, er tat den Dienst. Er wurde zum Knecht. Und dann heißt es weiter im Vers. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, Vers 8, erniedrigte er sich selbst. Und wurde gehorsam bis zum Kreuz, bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und als ob diese Erniedrigung nicht bereits gereicht hätte, Mensch zu werden, allein das, Hunger zu spüren, zu Sachen zu lernen als Mensch, Fehler zu machen als kleines Kind und so weiter. Man könnte es, die Liste so weit führen, dass er Knecht wurde zusätzlich, kommt jetzt noch mehr dazu. Jesus, könnte man sagen, er geht die Treppe der Erniedrigung noch weiter hinunter. Und hier heißt es, dass er gehorsam wurde bis zum Tod. Bis zum Tod. Und beobachtet hier eine Sache in Vers 8, und das wurde auch schon in Vers 7 deutlich. Niemand hat Jesus dazu gezwungen, Mensch zu werden, sich zu entäußern, gehorsam zu sein. Schaut mal, es heißt hier jedes Mal im Vers, sondern er entäußerte sich selbst. Vers 8. Erniedrigte sich selbst. Jesus tat es vollkommen freiwillig. Und er ging so weit, dass sein Gehorsam bis zum Tod reichte. Zum einen lebte er im vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Gesetz und erfüllte es vollkommen. Aber zum anderen lebte er auch gehorsam gegenüber dem, man könnte sagen, speziellen Plan, den Gott für ihn hatte. Nämlich die Menschheit zu retten. Das Größte, was ein Mensch geben kann, ist sein Leben. Und genau das hat Jesus gemacht. Er hielt sein Leben nicht zurück, so wie er seinen Thron zuvor nicht zurückhielt. Und dann will Paulus noch einmal betonen, es war nicht einfach nur der Tod. Es war der Tod am Kreuz, sagt er. Gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wisst ihr, der Tod am Kreuz, der war nicht einfach nur dazu da, jemanden zu töten. Darum ging es beim Tod am Kreuz eigentlich nicht wirklich. Also letztendlich auch, aber das war nicht das Hauptziel, warum man jemanden so getötet hat. Das Hauptziel war, jemanden so groß, lange und schlimm wie möglich vor allen anderen zu schmähen. So viel Leid, wie es geht, hinzuzufügen. Er wurde gepeitscht, er wurde bespuckt, er wurde verhöhnt, er wurde geschlagen, er wurde festgenagelt, er wurde verurteilt. All das kam in diesen Prozess, wo die ganzen Menschenmengen drumherum sind, nicht irgendwo im Gefängnis, wo er alleine dort ist, und die ganzen Menschenmengen drumherum ihnen Hass anschreien. Das ist das, wie er erniedrigt wurde am Tod, am Kreuz. Und die Bibel, in der Bibel heißt es, verflucht ist jeder, der am Kreuz hing. Ist nochmal ein besonderer Tod, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die große Frage ist, die sich unweigerlich stellt, wenn man diese Verse liest, ist, warum? Warum das alles? Er war doch erhöht auf dem Thron. Er hatte alle Herrlichkeit. Ihm hat es nichts gefehlt. Es war nicht so, dass er eine Bespaßigung braucht und so, ja, ich probiere mal was aus. Nein. Warum erniedrigte er sich so selbst? Was hat ihn, könnte man sagen, dazu gedrängt, seinen Thron zu verlassen? Was hat sich dazu gedrängt, sich selbst zu erniedrigen? Der Grund ist eigentlich ziemlich einfach. Weil Jesus Menschen retten wollte. Weil Jesus Menschen retten wollte. Retten wovor? Vor dem ewigen Zorn Gottes, der über jeden Sünder wie ein Schwert hängt und nur darauf wartet, losgelassen zu werden. Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass Adam und Eva gegen Gott gesündigt haben und damit die ganze Welt mitgefallen ist in Sünde. Auch du und ich. Und in unserer Sünde und Rebellion gegen Gott verdienen wir diese Strafe. Und es ist ein absolut gerechter und guter Gott, lässt er Sünde nicht ungestraft. Und wir sind böse. Unser Herz ist es von Natur gefüllt mit Hass, mit Lüge, mit Stolz, mit Selbstsucht, mit Unzucht. Man kann sich einreden, was man will. Das ist das, womit unser Herz gefüllt ist, tatsächlich. Und Jesus, er sah das. Und er sah und wurde gedrängt dazu, aus Liebe zu den Menschen gedrängt, seinen Thron zu verlassen und den Zorn des Vaters auf sich zu nehmen. Unsere Strafe, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Man könnte sagen, er schenkt uns den Gehorsam, den er selber gerade erwirkt hat und nimmt unseren Ungehorsam, um alle zu retten, die an ihn glauben. Eine unglaubliche Botschaft, oder? Wisst ihr, egal wie oft ich darüber nachdenke, bleibe ich ratlos. Weil wir Menschen suchen immer Gründe, irgendwas Logisches, irgendwas, was Sinn machen würde. Also ich auf jeden Fall. Aber wenn ich darauf schaue, in diesen Text, da finde ich nichts. Es gab keinen Grund bei uns Menschen, außer seiner eigenen Liebe zu ihnen. Wisst ihr, an einem Holz hat die Sünde begonnen, an einem Baum, Holz. Und an einem Holz fand die Sünde letztendlich ihr Ende in Christus Jesus. Dafür erniedrigte er sich. Das ist das, wie er erniedrigt wurde. Aber wisst ihr was? Das Schöne ist, dass diese Verse nicht hier enden. Sie enden nicht im Tiefpunkt, sondern Jesus, er wurde erhöht. Und das sehen wir jetzt in dem letzten Punkt, in den letzten Versen. Jesus wurde über alles erhöht. Vers 9 bis 11, da heißt es, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Beobachtet nur zwei Dinge in diesem Vers mit mir. Zwei Dinge. Erstens, beobachtet die Erhöhung, die Jesus Christus bekommen hat. Christus hat sich selbst erniedrigt. Es wird zweimal betont in den Versen davor, ja? Und jetzt, was betont wird, ist, dass der Vater ihn erhöht hat. Habt ihr es bemerkt? Es heißt nicht, und Christus erhöhte sich selbst wie davor. Es heißt hier in Vers 9, darum hat ihn Gott, der Vater, über alles erhöht. Selbst bei seiner Erhöhung wird seine Demut deutlich. Der Vater hat ihn erhoben. Er kam zurück zum Thron, den er verließ, und er zeigte wieder in voller Pracht seine Herrlichkeit. Er kam wieder zurück, von wo er kam. Aber jetzt ist Jesus nicht einfach nur als Gott, wahrer Gott da, sondern er wurde gleichzeitig, und denke, das ist auch ein großer Teil von dem, was Paulus spricht, auch als Mensch vollkommen verherrlicht. Weil jetzt ist Jesus Christus der Gott-Mensch. Und er wurde als der Gott-Mensch vollkommen verherrlicht. Auch sein physischer, menschlicher Leib wurde mit ihm erhöht und Herrlichkeit gegeben. Und beobachtet zweitens, was für eine Auswirkung Jesu Erhöhung haben wird in der Zukunft. Es heißt hier, erstens, jedes Knie wird sich beugen und zweitens, alle Zunge oder jede Zunge wird bekennen, dass er Herr ist. Und was bedeutet das? Es bedeutet ganz einfach, dass ein Tag kommen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt und sich dann in seiner ganzen Herrlichkeit, wir hatten es gerade erst in den Gottesdienst predigt, zeigt, dass jeder ihn sehen wird, wie er ist. Und dann wird es keinen mehr geben, der auf seinen Füßen stehen bleibt. Die Gläubigen, sie werden vor Christus mit Freude sich beugen, ihre Knie, vor ihrem Retter. Und alle, die nicht an ihn geglaubt haben, alle Rebellen, sie werden vor Ohnmacht niederfallen auf ihre Knie, wenn er als Herrscher zurückkommt. Und zweitens, die Gläubigen, sie werden an dem Tag mit Freude rufen, mein Herr, und es noch einmal bekennen. Und die Ungläubigen, die Rebellen, sie werden mit zittriger Stimme bekennen müssen, er ist tatsächlich der Herr. Und hier will ich dich fragen, unter welchen Leuten wirst du stehen? Alle werden sich beugen, sagt der Text. Die Frage ist, tust du es schon jetzt und kannst es dann mit Freude tun? Oder lasst und rebellierst du gegen ihn und wirst am letzten Tag dazu gebracht? Und hier will ich auch gleich zur Anwendung für heute kommen. Zwei Anwendungen. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann will ich dir sagen, demütige dich vor Jesus Christus. Demütige dich vor Jesus Christus. Erkenne jetzt schon an, dass er der Herr ist. Du hast heute davon gehört, wer Jesus ist, wie hoch erhoben er war, was er gemacht hat, sich erniedrigt hat. Wofür? Um uns zu retten. Bekenne jetzt schon, dass er Herr ist und übergib ihm den Zepter deines Lebens an ihn. Weißt du, es ist nicht schwer, sich Christus unterzuordnen oder sich vor ihm zu demütigen. Warum? Weil er selbst der demütige König ist. Es ist nicht schwer, vor einem König zu knien, der alles hingab für dich, der mehr Leid ertrug. Das ist auch ein Gedanke, der mich jedes Mal erstaunen lässt. Der mehr Leid ertrug als die Leute, die selbst in der Hölle sein werden, später. Die Person, die am meisten Leid jemals erduldet hat, ist Christus. Die Leute in der Hölle werden weniger ertragen haben als Christus. Warum? Weil sie werden den Becher trinken und trinken, aber sie werden niemals den Grund spüren. Aber was Christus am Kreuz getan hat, er hat nicht nur für eine Person die Strafe getragen, sondern von den vielen. Und das bis zum bitteren Ende, bis zu dem Boden des Bechers. Der Zorn war ausgetrunken. In der Hölle wird jeder für seine Sünden leiden. Christus hat für die Sünden der vielen gelitten. Und es ist nicht schwer, sich so einem König unterzuordnen, der bereit war, alles zu geben. Deswegen will ich dir zurufen, komm zu Christus, folge ihm nach, beuge deine Knie vor ihm, denn er demütigte sich für uns. Und wenn du bereits Christ bist, Jesus nachfolgst, dann will ich dir sagen, folge Jesus, Jesu Beispiel und lebe in Demut. Folge Jesu Beispiel und lebe in Demut. Das ist eigentlich das, wozu Paulus die Philipper aufruft. Das ist der ganze Hauptpunkt von Paulus. Er will, dass sie dem Beispiel folgen, diese Gesinnung haben, den anderen höher achten als sich selbst. Nicht äußerlich, wie wir gesehen haben, sondern im Inneren. Und weißt du, ich denke, wir alle haben immer wieder damit zu kämpfen, dass wir nicht auf den anderen schauen, sondern auf uns selbst. Und Paulus, könnte man sagen, er ruft uns dazu auf, jedes Mal in diesen Momenten uns an das Bild von Christus zu erinnern. Wie er im Thron saß, wie er bereits im Himmel bereit war, alles aufzugeben, wie er es alles aufgab. Mensch wurde und schließlich erhöht wurde. Diese Wahrheiten, sie werden uns helfen, den Blick zurückzugewinnen auf das, wie wir miteinander im Alltag umgehen sollen. Dieses Bild ist wie die Quelle der Kraft für die Christen, um andere höher zu achten als sich selbst. Wisst ihr, Spurgeon sagte einmal sehr treffend: Geliebte, im Kreuz gibt es Heilung für jede geistliche Krankheit. Im Erlöser gibt es Nahrung für jede geistliche Tugend. Wir kommen nie zu oft zu ihm. Er ist niemals ein ausgetrockneter Brunnen, niemals ein Weinstock, der keine Reben mehr hat. Wir denken nicht genug an ihn. Wir sind arm, weil wir nicht in das goldene Land gehen, das um das Kreuz herum liegt. Wir sind oft traurig, weil wir nicht das helle Licht sehen, das vom Kreuz scheint. Die Strahlen dieses Ortes würden uns augenblicklich Freude und Ruhe schenken, wenn wir sie wahrnehmen würden. Wie wahr diese Worte doch sind. Und genau dazu ruft uns Paulus auf, wenn er hier in den Versen das Beispiel von Christus voranstellt. Dorthin zu kommen und Demut zu lernen. Und so haben wir uns heute hinter die Kulissen von Weihnachten geblickt, gesehen, wie der ewige Sohn auf dem Thron war. Bereits dort bereit war, Mensch zu werden, sich zu demütigen. Sich gedemütigt hat und wie der Vater ihn erhöht hat über alle Maßen. Mögen wir unsere Knie schon heute vor ihn beugen und in Demut lebend leben, indem wir auf seine Demut schauen. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Herr, was du getan hast, als du auf die Erde kamst, ist unbeschreiblich. Es gibt keine Worte, die es treffend zusammenfassen könnten, die es auf den Punkt bringen, weil es immer so viel mehr war. Obwohl du so hoch warst, hat dich deine Liebe gedrängt, den Thron hinter dich zu lassen, um auf das dreckige Stück Erde zu kommen. Hier zu leben als ein Knecht, als ein Diener. Dann zu sterben eines schmachvollen Todes. Und am Kreuz dann letztendlich die Sünden von vielen auf dich zu nehmen. Den Zorn, den du nicht verdient hast, auf dich zu nehmen, damit wir Rettung haben. Herr, ich bin so froh, wenn ich dann immer wieder Vers 9 lese, dass Gott dich erhöht hat, weil etwas anderes wäre einfach nur Gotteslästerung. Du verdienst es, erhöht zu sein für das, was du getan hast, hoch über alle Namen. Herr, mögen wir jetzt schon mit unserer Zunge dich bekennen, dich als Herrn ansehen und mögen wir unsere Knie jetzt schon vor dir beugen. Herr, hilf uns, so wie du in Demut gelebt hast, auch in Demut zu leben. Kraft zu tanken von deiner Demut, von deiner Erniedrigung. Dein Beispiel folgen in die Schritte, die du uns bereits vorangegangen bist. Herr, wir brauchen wirklich viel Kraft, um ganz praktisch im Alltag einander höher zu achten als uns selbst. Amen.